Ja? Und wisst ihr, was mich dabei heute Morgen bewegt, ist, wir haben einen Kopf, wir haben einen Verstand, wir haben Wissen, wir haben Erfahrung, ja? Wir haben zwei kräftige Hände, Füße, die gehen können. Ist das so? Aber mal ganz ehrlich, reicht das? Reicht das für das, was manchmal im Alltag läuft? Reicht das für das, was auf uns zukommt? Reicht das für das? Reichen unsere eigenen Kräfte? Und heute Morgen ist mein Thema stark durch gute Beziehungen. Und ich möchte dir zurufen, kling dich ein, denn du brauchst eine Sicherheit, die weit über das hinausgeht, was du persönlich leisten kannst, was du persönlich dir erdenken kannst, erarbeiten, zusammenpuzzeln kannst. Und da habe ich euch einen Text mitgebracht. Ich lese nur einen Teil davon vor. Von einer Gemeinde, dieser Brief ging an eine Gemeinde ungefähr 80 bis 90 Jahre, nachdem dieser Aufbruch, nachdem Jesus geboren war, gelebt hatte und gestorben, auferstanden war. Einer Gemeinde, die in ganz gewaltigen Schwierigkeiten war, die diese ganze Erweckungsentwicklung nicht mehr miterlebt hatte, die unter gewaltigen Schwierigkeiten Verfolgung gelitten hatte und alltäglichen Schwierigkeiten. Und ich lese einen Ausschnitt, da schreibt der Verfasser: Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Und das Erste, was ich heute Morgen dir mitteilen möchte, ist, kling dich ein bei Jesus. Übrigens möchte ich jeden ermutigen. Ich mache das immer wieder neu. Manchmal mache ich morgens auf und kennt ihr das auch, wenn man es nicht weiß, wie man sich fühlen soll? Oh, ja, da weiß ich überhaupt nicht, warum die Laus über die Leber gelaufen ist, aber die Stimmung ist nicht gut. Kleines Zeugnis, heute Morgen wache ich auf. Wir hatten gestern einen wunderbaren Tag, einen wunderschönen Abend. Aber heute Morgen bin ich aufgewacht und denke, oh Herr, oh, ich muss heute predigen. Naja, gut. Und dann plötzlich habe ich gedacht, nee Herr, ich habe gebetet und gesagt, nee Herr, das ist jetzt nicht gerade die beste Stimmung für eine Predigt. Und dann kam mir der Psalm 73, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn. Ja, bin noch nicht fertig. Denn da heißt es dann, um all sein Tun zu verkündigen. Wow, da habe ich mich gefreut. Wow, und das mache ich heute Morgen. Versteht ihr, was ich meine? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bei Jesus einklingen. Denn gute Beziehungen sind das A und O für unser Leben. Übrigens schrieb mal ein Adolf Harnack, den kennt ihr alle nicht, ein bekannter Theologe. Er schreibt, Freundschaft, Beziehung bis heute sind die effektivsten Methoden. Die erste Kirche hatte keinen Plan, keine Strategie. Sie wirkte durch ihr bloßes Dasein missionarisch. Sie war Salz und Licht. Wow. Und wer sich in der Bibel auskennt und diese Anfangszeiten liest, der weiß ganz genau, da war nicht viel Struktur und was weiß ich. Die hatten nicht die Technik, so wie wir es heute haben, die so wunderbar klappt. Und das Erste ist, Jesus Christus ist mein Leben, meine Kraft, kling dich ein. Das gibt dir eine Sicherheit da, wo du keinen Halt hast. Versteht ihr, was ich meine? Ah ja, digitale Technik, Smartphone, WhatsApp, Facebook, TikTok. Ach, was gibt's denn noch? Instagram, Telegram. Ersetzt nicht die persönliche Beziehung, ich möchte es mal deutlich machen, face to face, Angesicht zu Angesicht, sich persönlich. Manchmal mache ich das auch, wenn Leute weiter weg sind, dass ich manchmal eine Beratung über Videocall mache. WhatsApp, ich mache hier keine Schleichwerbung, aber so. Aber mir ist es immer wichtig, dass diese Person trotzdem immer wieder ganz persönlich kommt. Das ist ein großer Unterschied. Da könnte ich jetzt ein Referat darüber halten, mache ich aber nicht. Ja? Und Jesus Christus ist die Kraft, diese persönliche Beziehung. Da geht es mehr um muss oder soll, sondern um dieses persönliche Einklingen bei ihm sein. In 1. Korinther 1, 8 bis 9, da heißt es, er wird euch Kraft geben bis zum Ende. So werdet ihr an dem Tag, an dem Jesus Christus wiederkommt, ohne Schuld sein. Gott ist treu. Er hat euch berufen zur Gemeinschaft, nicht zur Einsamkeit, zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Und ich gehe schnell weiter. Die Kraft und der Reichtum von Gemeinschaft. Und das möchte ich heute Morgen etwas deutlich machen. Da heißt es im Hebräerbrief im 10. Kapitel, deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten. Also wir, die wir mit Jesus unterwegs sind. Ja, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und jetzt kommt es. Spornt euch gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und da werden schon mal ganz kurz wichtige Zeichen von Gemeinschaft deutlich. Spornt euch an. Kennst du das, wenn dich jemand anschwornt? Ich weiß nicht, hast du schon mal versucht, dir selber in den Hintern zu treten? Ja, geht nicht, aber wie wunderbar, wenn es auch mal wehtut, wenn dir der andere in den Hintern tritt. Ermutigung ist da drin, die Ermahnung, die wir dringend brauchen. Denn gemeinsam sind wir stark. Und ich mache das kurz deutlich an einem biblischen Beispiel. Das steht im Markus-Evangelium im zweiten Kapitel. Da wird diese Geschichte von 1 bis 12 erzählt, von Vers 1 bis 12. Und zwar von dem Lahmen, der von Vieren getragen zu Jesus gebracht wird. Und als sie zu Jesus kommen, da ist alles zu. Und in ihrer Entschlossenheit klettern sie aufs Dach, räumen da das Dach ab, muss man sich mal vorstellen, heute in unserer Zeit, räumen das Dach ab und lassen dann den Lahmen vor Jesus hinab, mitten vor seine Füße. Und wir kennen diese Geschichte, da liegt er da, Jesus sieht ihn, er sieht ihren Glauben und er spricht zu den Lahmen, deine Sünden sind dir vergeben. Er merkt die Gedanken derer, was der sagt, das kann jeder sagen. Und dann sagt er, hallo, damit ihr wisst, dass ich Macht habe, steh auf, in dein Bett, geh heim. Das ist doch eine tolle Sache, oder? Und diese Geschichte hat mich bewegt und ich möchte sie ganz kurz aufschlüsseln. Da ist der Lahme, das Gelähmtsein, die Hilflosigkeit. Übrigens, einschließlich ich. Wir alle machen manchmal so ein Gelähmtsein durch. Eine Phase von Hilflosigkeit. Ich werde nie vergessen, als wir im Urlaub angerufen wurden, bei euch ist eingebrochen worden. Und ich weiß noch, wie wir nach Hause kamen und wir hatten damals ein kleineres Haus angemietet und wir kamen in ein Chaos hinein. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und wir waren schockiert und wir waren innerlich blockiert. Und dieses Gelähmtsein, der erste Schock, irgendwann hat er sich gelegt, aber das ging auch ziemlich lang. Heute würde ich sagen, wir hatten ein richtiges Trauma dadurch. Unser Haus sah aus wie ein Schweinestall. Ja? Und das ging noch einige lange Zeit, wo wir bei jedem Geräusch nachts, wo ich aufgewacht bin, denke, ist da jemand? Ja, so kann es uns jeden treffen. Und da war dieser Lahme in seiner Hilflosigkeit, der die Welt immer nur von unten sah, der immer nur geträumt hat von irgendwas Besserem. Träumst du manchmal auch von was Besserem? Und sind wir manchmal so anders wie der Lahme? Und das finde ich ganz toll. Da kommen vier. In einer Übersetzung heißt es vier Männer. Vielleicht waren es auch zwei Frauen und zwei Männer. Vielleicht war es ein Charismatiker, einer aus dem evangelikalen Lager, einer von der katholischen Kirche, einer von der evangelischen Kirche. Vielleicht war es ein hochintelligenter Professor. Vielleicht war es, was weiß ich, eine studierte Sozialarbeiterin. Vielleicht war es eine Krankenschwester noch dabei. Was fehlt noch? Einer fehlt noch. Ne? Ja. Und natürlich ein Pfarrer war auch dabei. Oder Pastor. Versteht, das kann man auswechseln. Was mich so fasziniert, das sind vier, die sich um den Lahmen annehmen. Und da kommt das Erste, was eine Gemeinschaft ausmacht und dieses Eingeklinktsein ermöglicht, ist nämlich gesehen werden und sehen. Warum bist du heute Morgen da? Klar, so ein toller Lobpreis, wa? Ja, das lohnt sich schon zu kommen. Ja? Am Schluss werdet ihr sagen, mit der Predigt, ja, okay, war auch nicht schlecht. Weiß ich nicht. Aber wisst ihr, was mich fasziniert? Wisst ihr, warum ich mich immer wieder auf hier freue? Und ich sage jetzt keine Namen, aber ich freue mich immer wieder, euch zu sehen. Und so manche kommt auf mich zu, na, wie geht's euch? Heute Morgen wurde ich auch schon gefragt, na, wie geht's euch? Und ich sage euch, du, eigentlich ganz gut, aber das Leben ist gerade ziemlich flott. Koffer packen, Koffer aus und wieder einpacken. Nächsten Sonntag sind wir schon wieder woanders, verrate ich aber jetzt nicht wo. Versteht ihr, was ich meine? Aber was ganz wichtig ist, sehen, den anderen sehen. Wie geht's euch denn wirklich? Wo könnte ich dafür beten? Wo kann ich was mitnehmen? Und ich denke an dich. Das nächste ist, Annahme und Herzlichkeit. Annahme und Herzlichkeit, etwas ganz Wesentliches, dort, wo ich mich einklinke, wo ich sage, ja, da gehöre ich dazu. Wisst ihr, wie ich mich bekehrt habe? Da gab es eine Beziehung damals mit einer Freundin. Und die hat mir erzählt von einem frommen, sie hat erzählt von einem Horst, zu dem sie immer geht. Jetzt weiß ich nicht, wie du als junger Mensch, junger Mann reagierst, wenn deine liebe Freundin dir vom Horst erzählt. Aber ich dachte, den will ich kennenlernen. Ich hatte da allerdings andere Gedanken. Und da hat sie mich dahin geschleppt. Und dann erlebe ich ein junges Ehepaar, glaube ich, damals hatten sie ein oder zwei Kinder, weiß ich nicht mehr, die mich gesehen haben, die sich so gefreut haben, dass ich komme. Da habe ich gedacht, wieso freuen die sich? Und dann habe ich im Wohnzimmer gesehen, da lagen auf dem Tisch die Bibeln. Denke ich, ach du nein, davon wollte ich weg. Bin in der evangelischen Kirche groß geworden, viel negativ erlebt. Habe gesagt, mit dem Gott will ich gar nichts zu tun. Und dann saßen wir da und dann gab es auch fromme Gespräche. Aber wisst ihr, was mich angezogen hat? Und warum ich das nächste Mal doch wieder mitgegangen bin? Und das übernächste Mal, da bin ich schon selber wieder hingegangen. Es war die Annahme, die Herzlichkeit. Wie heißt es in Römer 15, 17? Deshalb nehmt euch gegenseitig an, wie auch Christus, der Messias, euch angenommen hat, damit Gott geehrt wird. Ist ja hochinteressant. Da, wo wir anfangen, uns gegenseitig anzunehmen, füreinander zu interessieren, versteht ihr, Gott wird da geehrt. Hochinteressant. Aber da gibt es noch mehr. Da ist die Hilfsbereitschaft und das Ziel orientiert sein. Ich habe diese vier, wisst ihr, das müsst ihr euch vorstellen, die sehen den Lahmen und sie haben so eine Hilfsbereitschaft, dass sie nicht nur sagen, oh ja, du Arme, ja, das, wir bedauern dich, ja, doch, wir denken jetzt jeden Tag an dich, ja. Na, die waren so, die haben angepackt, die haben gesagt, wo gibt es hier Aufgaben, wo gibt es hier etwas zu tun, ich will mit anpacken. Na, ich habe gerade Theologie studiert und im Lobpreis habe ich es auch nicht, den Singen. Ich habe schon mal versucht zu singen und da haben sie nur gesagt, oh, geh weg. Nicht über mich ausgesprochen, ich singe gern, habe viele Jahre auch Lobpreis geleitet. Aber trotzdem, manchmal ist es ja so. Und die haben angepackt. Und wisst ihr, was mich so fasziniert? Warum haben sie angepackt? Sie brachten diesen Lahmen zu Jesus. Die hatten eine Zielorientierung, nicht einfach sozial gedacht, ja, dem muss man halt helfen. Ich finde es wichtig zu helfen, aber welch eine Chance liegt in unserer Gemeinschaft, hier in der Gemeinde, weil wir eine Zielorientierung haben. Wir bieten eine Hilfe, die auf Jesus ausgerichtet ist. Jesus ist unsere Hilfe, oder? Ist das nicht stark? Und jeder, der sich da einklingt, jeder, der sagt, jawohl, da bin ich dabei, der wird es auch erleben. Und da ist noch etwas. Mut, Entschlossenheit ermöglicht das Handeln. Wie heißt es schön? Wo kein Wille ist, da ist auch kein Weg, oder? wo ein Wille ist, ist doch ein Weg, gell, so, gell. Aber wisst ihr, ich spiele gerne mal mit den deutschen Wörtern, das ist herrlich, ja. Aber sie sind so klar, so entschlossen, nicht unterwegs. Ah, es steht ja in der Bibel gar nicht, wie lang der Weg war. Aber sie sind mutig und haben gesagt, okay, wir können den gar nicht heilen. Und wir wissen auch nicht, wie die Sache ausgeht. Aber wir haben einen Glauben. Wir packen an, wir beten, wir packen an, wir tragen den und bringen ihn dahin, wo er Hilfe bekommt. Mehr können wir nicht tun. Aber das ist Mut und Entschlossenheit. Versteht ihr? Wie sagte ich vor vielen Jahren zu meiner Frau? Du, mir reicht es in dieser kleinen Mietwohnung. Komm, lass uns beten, lass uns was anderes suchen. Irgendwann kam er dann drauf, du, wie wäre es, wenn wir ein Haus anmieten? Wir waren damals noch in der therapeutischen Arbeit mit Suchtkranken. Wie wäre es, wenn wir ein Haus anmieten, wo wir vielleicht noch zwei Zimmer haben, wo wir Leute mit reinnehmen können, die nach der Therapie da mit uns noch leben könnten? Um es kurz zu machen. Und Gott zeigte uns eines Tages einen Hof. Ich dachte, na Herr, na, ich will kein Landwirt werden. Aber Gott hat gesagt, doch, das ist es. Und diese Mut und diese Entschlossenheit hat ein ganz neues Objekt ermöglicht, wo bis heute therapeutische Arbeit läuft. Viele Zutaten werden zu einem tollen Menü. Also ich finde es ganz toll, dass wir heute bei der Andrea eingeladen sind zum Mittagessen. Ne? Sie wird schon ganz blass. Und ich stelle mir das vor, die Andrea meint es richtig gut mit uns und die kocht einen großen Topf Kartoffeln. Pellkartoffeln, wunderbar, die stellt sie auf den Tisch und herzlichen Glückwunsch, schön, dass ihr da seid und stellt uns die Kartoffeln hin und wie würdet ihr reagieren? Ist doch ein tolles Essen, oder? Kartoffeln? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Mein Vater war Metzger vom Beruf, hallo? Ich hätte da schon gern noch ein Schnitzel dazu. Und wie wir Schwaben halt sind, eine gute Soße dazu. Oder? Ja, und wenn schon Kartoffeln, übrigens, Andrea, Spätzle wären wir lieber. Aber ihr wisst es alle, das ist ein ganz einfaches Bild. Aber jeder von euch, nicht nur die Frauen, sondern auch wir Männer, wissen doch, ein gutes Menü besteht aus vielen Zutaten, oder? Ja? In 1. Petrus 4, Vers 10, Gott hat jedem von euch, so wie er heute da sitzt, Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sichtbar wird, wie vielfältig die Gnade Gottes ist. Damit sichtbar wird, wie vielfältige Möglichkeiten ihr in eurer Gemeinschaft habt. Ein gutes Menü, das setzt sich zusammen und wir haben ja von Salz, wir haben von... Was gibt's noch? Pfeffer und Salz, Gott erhalt's, jawohl. Was noch? Paprika und vielen anderen Gewürzen haben wir gar nicht gesprochen, die auch notwendig sind. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Also deine Gaben, ja du selbst, dein Wesen, dein Leben ist entscheidend. Wie schön, ich habe einen großen Vorteil euch gegenüber. Ihr sitzt hier und schaut mich an und seht immer nur den einen, ja. Ich stehe hier und sehe euch und es ist wunderbar, in eure Gesichter zu schauen. Wie vielfältig, wie unterschiedlich, wie herrlich, wie schön, wie reich. Ja? Und da würde ich mich, was da zusammenkommt, in 1. Korinther 14, Vers 26, da heißt es, wenn ihr zusammenkommt, hat jeder von euch etwas. Ein Psalm, eine Lehre, eine Offenbarung. Und da heißt es, alles muss dem geistlichen Aufbau dem Menü, würde ich mal sagen, der Gemeinde dienen. Wow. Jeder von uns ist dabei wichtig. Ich komme schnell zum nächsten Punkt. Aushalten, tragen, fördert Beziehung. Da heißt es in Kolosser 3, Vers 13, und vertraget einer den anderen und vergebt euch untereinander, so wie jemand Klage hat, wieder den anderen gleich, wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Aushalten, tragen, ertragen. Aber das ist unsere Aufgabe. Und je mehr wir miteinander zu tun haben, desto mehr wird es auch deutlich werden. In all unserer Unterschiedlichkeit, ja, und in all unserem Gutwill, wo wir sagen, wir möchten diese Liebe Jesus leben, bist und bleibst du du selbst. Mit deinen Vorstellungen, mit deinen Wichtigkeiten, mit dem, ich hab's ja nur gut gemeint. Und wie schnell kommt es zum Konflikt? Wie schnell kommt es zum Missverständnis, also dem falschen Verständnis? Wie schnell treten wir dem anderen auf die Füße und merken es vielleicht noch nicht mal? Und wie herrlich, dass Gott hier eine Lösung anbietet. Eine Möglichkeit, dass unsere Gemeinschaft, unsere Beziehung, und ich spreche mal hier von unserer Ehebeziehung, die ich mit meiner Frau erlebe, dass wir miteinander reden können. Dass sie sagen können, Barbara, ich habe mich völlig daneben benommen, bitte vergib mir. Kennt ihr das? Lebt ihr das? Und dann ist was ganz Wichtiges, nämlich, es geht nicht nur darum, du Barbara, Entschuldigung, ich war vorhin ein bisschen blöd, vergib mir halt. Was für uns ganz arg wichtig ist, ist die Wahrheit, die Ehrlichkeit, ja, ehrlich die Dinge ansprechen. Und da sind wir ein wunderbares Ehepaar. Warum? Ich bin derjenige aus meiner Kindheit, Erziehung heraus, der so gern ein bisschen, das muss man doch nicht so ansprechen. Das muss nicht sein. Und wisst ihr, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Meine Frau ist klar, direkt. Ja, vor allem, wenn es um Gerechtigkeit geht, dann kann sie also sehr temperamentvoll werden. Am Anfang war das für uns ganz schwierig. Und ich habe gedacht, ich habe die falsche Frau geheiratet. Halleluja, ich habe genau die richtige geheiratet, die mir aus meiner Harmoniebedürftigkeit endlich mal raushilft. Versteht ihr, was ich meine? Und etwas ganz arg Wichtiges in diesem Vertrag ertragen, da geht es wirklich tragen, wenn du den anderen trägst, dann lernst du ihn besser kennen, seine Unterschiedlichkeit. Und du lernst, oh, ich glaube, das müssen wir nochmal ehrlich ansprechen. Du, so und so habe ich das gemeint. Versteht ihr, was ich meine? Da geht es mehr als nur um ein schnelles Vergib mir. Ja? Und da ist noch was Interessantes. Je mehr wir das miteinander ertragen, aushalten, desto mehr lernst du den anderen kennen. Ja? Und vielleicht das, was dich reibt, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, mit jemand aus Berlin, der die Finanzen in der Hand hatte. Am Anfang bin ich nach Hause gefahren und habe gedacht, Herr, der kann nicht gläubig sein und am besten befördere ihn irgendwo hin. Und ich musste aber mit ihm kooperieren. Und je mehr ich ihn kennengelernt habe, je mehr ich ihn ausgehalten habe, je mehr ich ihn ertragen habe, desto mehr lernte ich ihn kennen. Und dann ist eine hohe Wertschätzung entstanden für ihn. Eine jahrelange Freundschaft mit ihm. Ja? Und da ist nochmal etwas. Einheit statt Zerstrittenheit wird zur segnenden Kraft. Bemüht euch, im Geist eins zu sein, sagt der Epheser 4, Vers 3, indem ihr untereinander Frieden haltet. Seid fleißig zu halten das Band der Einheit und des Friedens. Hochinteressant, dass da mindestens zweimal steht, bemüht euch, seid fleißig. Warum eigentlich? Also wisst ihr, wenn ihr hier so einen tollen Lobpreis habt, dann muss es doch flutschen. Oder muss man mal mit den Lobpreisleuten reden, vielleicht ein bisschen mehr Segen, Lobpreis, versteht ihr? Damit es besser in unseren Beziehungen flutscht. Der Gegenspieler Gottes weiß ganz genau, wie er uns die Prügel zwischen die Füße werfen kann. Und das geht schon damit los. Nee, das habe ich nicht gesagt. Doch, du hast es gesagt. Versteht ihr, was ich meine? Die Unterschiede. Und er versteht es, uns da in etwas Trennendes hineinzubringen. Und das sagt der Epheser, bemüht euch, achtet darauf. Bemühen bedeutet, da muss ich mich schon darauf konzentrieren, das muss ich genauer anschauen, da muss ich darum kämpfen, dafür beten, dass wieder etwas Gutes und Einheit entsteht. Treue, Verbindlichkeit sind wie Seile, die halten. Wisst ihr, ich sehe immer noch diese vier, die diesen Lahmen zu Jesus schleppen. Ja, auf einer Matratze. Treue, Verbindlichkeit. Der eine hat unterwegs gesagt, oh Leute, das wird mir zu weit. Und der andere sagt, ja, hast du eigentlich recht, lohnt es sich überhaupt? Wie lange hat es gedauert? Frage an euch. Wie lange hat es gedauert von dem, wo sie sich entschieden haben, dem Lahmen zu helfen, bis dort, wo sie den Sieg oder die Veränderung, die Heilung erlebt haben. Was denkt ihr? Ich weiß es nicht. Waren es ein paar Stunden? Vielleicht sogar ein paar Tage, weil sie ihn von weiter her geschleppt haben? Ich weiß es nicht. Aber da ist eine Spannung drin zwischen dem, wo wir uns für etwas entscheiden, wo wir Dinge tun, wo wir Dinge durchziehen, bis wir ein Ergebnis sehen. Und das kann manchmal Wochen gehen, das kann Monate und manchmal Jahre gehen. Und die Frage ist dann, bleibe ich dran? Ja? Gemeinsam ermöglicht, was einer nie schafft. Ich wiege ungefähr so, was denkt ihr? Naja, ist für mich immer schwierig, weil ich weiß, es geht raus, aber ich wiege ungefähr zwei, bitte? Wow, ja, dann wird es für mich alarmierend. 82, aber ja, also du hast schon gar nicht so schlecht. So, und das ist nämlich wunderbar. Und jetzt, du hast ja schon reagiert. Wie heißt du? Albert. Der Albert, der kommt jetzt nämlich nach vorne und schleppt mich einfach mal. Nee, bleib nur sitzen. Das war Versteht ihr, was ich meine? Der Albert würde die Krise kriegen, wenn ich zu ihm sagen würde, Albert, schlepp mich bitte hier aus dem Gottesdienstraum. Schaffen wir das? Hochinteressant, es sind vier, die diesen Lahmen tragen, nicht einer. Und jetzt kommt was ganz Besonderes. Vier kommen dahin und jetzt kommt das größte Hindernis, nämlich wir kommen es gar nicht zu Jesus durch. Da ist so viel Widerstand. Da ist so viel Schwierigkeit. Da sind so viele Leute. Wie sagt der Erste? Haben wir doch gleich gedacht. Das habe ich gleich gesagt, dass sich das nicht lohnt. Das klappt nicht. Aber kennt ihr Gruppendynamik? Und da ist einer drunter, der zündet den Funken, sagt, nix, ich habe eine Idee. Da steigen wir aufs Dach. Also ganz ehrlich, ich wäre derjenige nicht gewesen. Ja? Aber ich wäre derjenige gewesen, der gesagt hat, oh ja, dann machen wir das. Ja? Ich habe so viele Situationen im Leben erlebt, könnte ich noch lange erzählen, mache ich jetzt der Zeit halber nicht. Aber wie gewaltig, wenn mehrere beieinander sind, die sich gegenseitig ermutigen. Da, wo der andere mutlos wird, da, wo der andere eben nicht den Glauben hat, dann ist wieder einer drunter und sagt, boah, mir kommt eine Idee. Und plötzlich sind wir wieder dabei. Wisst ihr, das ist Gemeinschaft, das ist Beziehung, das ist fest eingeklinkt sein und das brauchen wir miteinander. Dein Glaube geht. Gemeinsamer Glaube geht weiter. Michael, was meinst du damit? Interessant, als sie diesen Lahmen hinunterlassen, was war das Erste, was Jesus gesagt hat? Als Jesus den Glauben von dem Hugo sah, er sagt, als Jesus ihren Glauben sah. Dein Glaube für dich allein ist ganz arg wichtig. Deine Beziehung zu Jesus für dich allein ist ganz arg wichtig. Aber da geht es um das Gemeinsame. Das heißt auch, wo wir hier beieinander sind, wo ihr euch in Gruppen trefft, um miteinander zu beten, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, da ist nochmal eine ganz andere Macht. Da ist noch eine ganz andere Möglichkeit. Wir beten miteinander. Wir kommen vielleicht auf Ideen, wie wir dem anderen helfen können, der gerade in so einem Alarmsein, in einer Lebenskrise steckt. Deshalb sage ich, ja, dein Glaube geht. Aber vergiss nicht, der gemeinsame Glaube geht weiter. Und dieser gemeinsame Glaube ermöglicht etwas, was der Einzelne nicht schafft, nämlich auch solche Schwierigkeiten zu überwinden. Vielleicht einen Glauben zu entwickeln, wo du als Einzelner sagst, das traue ich mir nicht. Das geht nicht. Dein Leben, dein Anteil bestimmt das Ganze. Und jetzt geht es nicht um die gemeinsame Verantwortung, sondern ganz kurz um deine Eigenverantwortlichkeit. Ich hatte da einen lustigen Gedanken dazu. Das sind also die vier, die kommen da beieinander zusammen und die schleppen auch los und plötzlich sagt der eine, oh mein, ich kann nicht mehr. Ja, wieso denn? Ich habe noch nicht gefrühstückt. Ich habe heute noch gar nichts gegessen. Wie wichtig ist deine innere Beziehung, Haltung, Vorbereitung im Glauben, in deiner Beziehung zu Jesus? Vergiss nicht, sie wirkt sich auf die Gemeinschaft aus. Und die Gemeinschaft braucht dich als Einzelnen. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, in Sprüche 3, Vers 5 heißt es, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlasse dich nicht auf deinen Stand. Denk an ihn immer, was du immer tust, dann wird er dich den richtigen Weg lehren. Also deine Beziehung ist wichtig auch für das Ganze. Und wie lebendig bist du im Wort Gottes unterwegs? Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Natürlich auch unsere, aber meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Also so entscheidend in diesem Eingeklingtsein, und ich wiederhole, dass du in der lebendigen Beziehung, im Gebet, im Wort Gottes mit Jesus eingeklingt ist. Denn das hat Auswirkungen für uns als ganze Gemeinschaft. Früchte der Beziehung und Gemeinschaft. Was erleben die, die sich da so investiert haben? Na? Oh. Was ist jetzt? Ah, danke schön. Wir erleben Jesus. Das ist das Faszinierende. Da kommen die mit ihrem Lastentragen, mit ihrer Investition. Und Lobpreis ist auch kein Spaziergang, das sage ich euch. Ich habe das jahrelang gemacht. Das ist viel Üben und das ist aufeinander eingehen. Das ist nochmal Üben und du hast schräg gesungen. Du hast den Takt nicht richtig und was weiß ich was alles. Und übrigens, Predigen ist auch kein Spaziergang. Ja? Und so gibt es viele Dienste auch in der Gemeinde. Das sind keine Spaziergänge. Das bedeutet Investition. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Abschluss dieser Investition, da sehen sie Jesus. Sie schauen runter und Jesus schaut zu ihnen hoch. Als Jesus ihren Glauben sah. Und da ist noch etwas, Hilfe entsteht. Das finde ich so stark, wir als Gemeinde, ja, wenn wir uns investieren und wenn wir auf Jesus orientiert sind, Menschen zu Jesus bringen, da entsteht Hilfe oder etwa nicht. Vergiss nicht, wie hat sich dein Leben verändert, als du Jesus kennengelernt hast. Wow. Und da ist noch etwas. Jesus hat die letzte Verantwortung. Das musste ich lernen, als wir noch in der therapeutischen Arbeit waren. Wisst ihr, das hat mich manchmal zerrissen, diese Lebensgeschichten und diese Nöte und alles Mögliche. Plötzlich hat mir Jesus gezeigt, es ist so wertvoll, dass du investierst, dass du für die Menschen betest. Aber vergiss eins nicht, ich bin derjenige, der verändert. Ich bin der, der heilt. Ich bin der, der wiederherstellt, nicht du. Hat sich zuerst bedrohlich angehört, aber dann hat es mich total entspannt. Ja, hat mir gezeigt, was kann ich tun, was können wir tun und wo müssen wir sagen, es ist Jesus Sache. Es ist nicht in unserer Hand und nicht in unserer Verantwortung. Jesus, der Retter, der Heiler, der Erlöser in unserer Mitte. Wie wertvoll, wenn wir hier beieinander sind und erleben, so wie du das vorhin erzählt hast, Karin, wie hier gebetet wurde und dann diese schweren Herz-OPs gut durchgegangen sind. Halleluja! Übrigens, Karin, das hättest du zu Hause dir im Spiegel erzählen können. Versteht ihr, was ich meine? Aber dadurch, dass sie das hier gebracht hat, Menschen haben dafür gebetet, wow, es war Investition, aber jetzt, Leute, ich muss einfach sagen, Jesus hat geholfen, das ist doch toll. Und das erleben wir alle miteinander, das ist doch glaubensstärkend oder etwa nicht. Jesus, der Retter, der Heiler, der Erlöser, das ist doch genau das, was wir miteinander erleben. Voll im Leben statt gelähmt. Der Lahme noch mal ganz kurz, der so gelähmt war, der plötzlich aufstehen kann und nach Hause gehen. Und viele predigen ja um das Wunder willen, was da geschieht. Aber ich muss euch etwas sagen. Eigentlich fängt jetzt die Predigt erst an. Warum? Jetzt kommt das größte Wunder. Der kann laufen. Der kann plötzlich eigenverantwortlich leben. Nicht mehr fremdverantwortlich, versteht er? Von außen gesteuert und geholfen. Nein, der kann sich selber helfen. Übrigens, eine faszinierende Sache, wenn wir miteinander leben, miteinander dienen und uns einklinken, ja, Und plötzlich bin ich, der so hilfsbedürftig war, bin in der Lage, jemand anders zu helfen. Warum? Weil ich mit Dingen mit Jesus durchlebt habe. Wie sagen wir im Therapeutischen, was du selbst erlebt hast, das kannst du auch weitergeben. Ansonsten ist es bloß bla bla. Aus wenig wird viel. Ist das so? Da tun sie viel zusammen und was entsteht? Ein Lahmer wird geheilt. Ja? Da, wo wir uns zusammenstehen, da geschieht etwas. Ah ja, warum sollen wir uns einklinken? Warum brauchen wir die Beziehungen darunter? Diamanten entstehen durch Feinschliff. Ja, was meint er mich ja jetzt da damit? Wisst ihr was? Ihr alle seid Diamanten. Ihr seid wertvolle Geschöpfe in den Augen Gottes. Für ihn seid ihr ganz arg wertvoll. Ich weiß ja nicht, was du denkst, Mama, wenn du in den Spiegel morgens schaust. Oh, Herr, lass Abend werden, welch ein Elend. Ja? Aber denk dran, Gott sieht dich, jeden einzelnen dich, als ein Diamant, was ganz Wertvolles. Und wisst ihr, wie man Diamanten richtig herausarbeitet, dass sie so schön glänzen? Durch Schleifen. Durch Feinschliff. Da heißt es in Sprüche 27, 17, ein Messer wetzt das andere. Durch Umgang mit anderen bekommt man den Schliff. Ist ja interessant, da kommt die gegenseitiges Miteinanderleben, das gegenseitige Abstimmen, das Gegeneinander miteinander schleifen, das Verstehen, warum der andere anders tickt wie ich und vieles andere mehr. Und da ist noch etwas, voneinander lernen bringt weiter. Du kannst gerne für dich zu Hause bleiben, du kannst gerne vor dem Bildschirm Predigten anschauen. Ich muss euch was gestehen. Wir haben das vor, glaube ich, 2 Wochen auch gemacht. Und haben dann die Predigt angeschaut von der Sibylle, von hier, und waren tief berührt. Aber das kann auch mal sein. Aber wisst ihr, da geht es darum, beieinander zu bleiben und sich gegenseitig voneinander zu lernen. Und ich könnte jetzt Bände darüber sprechen, was ich von anderen gelernt habe. Allein von dem, was ich durch meine Frau gelernt habe. Und da ist noch etwas, Bewahrung vor falschen Wegen. Woher weißt du denn, ob das, was du denkst, was du dir biblisch auch vorstellst, wie du die Bibel interpretierst, ob das richtig ist? Wie sehr brauchen wir da den anderen? Wie sehr brauchen wir da die Gemeinschaft? Wie sehr brauchen wir da eine klare Bibellehre als Beispiel, die du zu Hause gar nicht finden kannst, wo man sich gemeinsam austauscht? Übrigens, wir sind oft so eingekesselt, eingespannt in unser eigenes Denken und merken gar nicht, wie engstirnig, egoistisch, blind wir geworden sind. So glaube ich, so fromm wir sein wollen. Und es braucht manchmal die Weite. Es braucht man den Impuls von außen. Die Sicht von außen ist manchmal entscheidend, damit du innerlich wieder klar siehst. Deshalb möchte ich dich ermutigen, sei ein Ermöglicher. Einer, der geprägt ist von den Dingen, die da im Römer 12, Vers 9 steht. Da wird von der Liebe gesprochen. Da wird von dem, haltet am Guten fest, seid einander in herzliche Geschwisterliebe zugetan. Oder Vers 12, freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Vers 13, nehmt Anteil an den Nöten der Gläubigen und helft ihnen. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Übrigens, das ist etwas, was ich hier immer wieder erlebe. Klasse. Vielen, vielen Dank. Das tut gut, wenn man immer so unterwegs ist. Vers 15, freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Das ist innere Anteilnahme. Das ist eingeklinkt sein, statt in der Einsamkeit, in der Ich-Bezogenheit zu versinken. Allein oder gemeinsam, hilflos oder gefangen ist hier die Frage. Denkt noch dran. Nehmt das mit, also nicht mein, sondern das Bild. Ja, klingt dich ein. starke Beziehungen ziehen an. Warum? Johannes 13, Vers 34 steht, so gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Sollt ihr auch einander lieben. Warum? Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Boah, die sind miteinander verbunden. Da ist hohe Wertschätzung, da ist hohe Sensibilität untereinander. Boah, wie die miteinander umgehen, klasse. Das möchte ich auch. Und jetzt schließe ich mit einer Frage. Schaut nochmal diesen Karabiner an. Und ich habe eine Frage an euch. Was ist, wenn du fällst? Was ist, wenn du einen gravierenden Fehler machst? Was ist, wenn dir etwas fürchterlich schief geht? Da war ich mit knapp 200 in der Nacht auf der Autobahn unterwegs. Ich habe das nicht gesehen, es hat einen Schlag getan und ich kam mir mit meinem Auto vor wie mit einem Schiff auf der Autobahn und ich habe nur noch lenken können und wie durch ein Wunder kam ich weder gegen eine Leitplanke noch hat es mich überschlagen oder sonst was. Ich kam tatsächlich wie durch ein Wunder. Da waren Gottes Engel dabei. Wieder bei 200 kam ich auf dem Standstreifen zu stehen und dann habe ich festgestellt, hinten auf der Fahrerseite dieses Rad, der stand so aus dem Auto raus. Nicht so, sondern so. Ich habe sowas noch nie gesehen. Und als die Polizei kam, und später habe ich ja das bei der Werkstatt gezeigt, der bei der Werkstatt hat gesagt, Moment, ist das Ihr Auto? Und er sagt, ja, und Sie leben noch. Da war auf der Autobahn ein flaches Eisenteil, das ich irgendwie erwischt habe und das mir hinten reingedonnert ist und mir mein Auto, das der Reifen samt Achse zerstört hat. Eingeklinkt sein bei Jesus. Was ist, wenn du einen Fehler machst? Was ist, wenn dir ein Fehler passiert? Was ist, wenn du irgendwie, sind wir fehlerfrei? Ich mache auch meine Fehler. Ich bin so dankbar, dass Jesus in meinem Leben ganz nah ist. Und dann ist was ganz Wichtiges, dass du eingeklinkt bist, dass du gesehen wirst von anderen, dass sie für dich beten, vielleicht sie für dich investieren, weil du gerade der Lahme bist. Bist du schon mal ins Seil gefallen? Ich werde nie vergessen, wir haben das geübt, weil was man nicht übt, kann und kennt man nicht. Und ich weiß noch, wie ich da in einer Wand war und dann wurde gesagt, ja, und jetzt kannst du nicht mehr, lass los. Übrigens, lass los, hallo. Lass los, ich habe da runtergeschaut, das waren, was weiß ich, 30, 40 Meter. Hallo, und ich lasse, doch, lass los, nie. Und habe ich losgelassen. Boah, du saust nach unten und plötzlich, boah. Du wirst aufgefangen. Wer noch nie gefallen ist, hat nie erlebt, wie es ist, wenn man aufgefangen wird. Und dazu möchte ich dich ermutigen, eingeklinkt sein. Du brauchst eine Sicherheit, die außerhalb deiner Sicherheit ist. Bleib in der Gemeinschaft, bleib in der Beziehung mit Jesus. Amen. Herr Jesus, erstens mal ganz herzlichen Dank dir selber, dass du uns das ermöglichst, dass wir da fest bei dir sein dürfen, geliebt von dir, dass du selber uns nach dir fragst und in dieser Beziehung zu uns stehen willst. Herr Jesus, danke, dass du uns versprochen hast, ich will täglich bei euch sein. Und danke, Herr, dass du dieses wunderbare Geschenk der Gemeinschaft gestaltet hast, wo wir miteinander unterwegs sind, uns gegenseitig sichern können, unterstützen können, helfen können, trösten können, füreinander da sein können. Danke, Herr. Segne du uns auch als gesamte Gemeinschaft. Amen.